Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Archivum Podcast. Mein Name ist Harald Stockert, ich bin der Leiter des Archivum. Und heute geht es anlassbedingt wieder einmal um Fußball. Derzeit findet ja die Weltmeisterschaft der Männer in Mexiko, Kanada und den USA statt. Und bei aller Gigantonomie, Kommerzialisierung und versuchter politischer Vereinnahmung zeigt sich der Fußball wieder einmal als großes völkerverbindendes Thema, das vielen Nationen eine Bühne bietet und für Gesprächsstoff sorgt. Und so auch bei uns. Als Haus der Geschichte Mannheims schauen wir heute jedoch weniger auf das gegenwärtige Spielgeschehen, sondern wenden wir uns der Vergangenheit zu. Unser Thema sind heute Fußballnationalspieler aus Mannheim,
Deutsche,
die für die, aber auch für andere Nationalmannschaften gespielt haben. Und dabei wollen wir vor allem auf ihren Einsatz bei Weltmeisterschaften schauen. Als Gesprächsgast kann es nur einen geben. Ich begrüße wieder einmal Martin Willig, ausgewiesener Experte über den Mannheimer Fußball, langjähriger Fanbeauftragter des SV Waldhof und als solcher auch mit der Auszeichnung Barackler des Jahres geehrt. Hallo Martin, ich freue mich, dass wir wieder einmal einen Podcast zusammen machen können. Ja, Fußball in aller Munde. Ist die aktuelle WM für dich ein Thema?
Ja, hallo Harald und willkommen, liebe Zuhörer. Auf jeden Fall ist sie ein Thema von mir. Ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, möglichst viele der 104 Spiele auch sehen zu können und habe mich in die diversen Kanäle eingeschaltet. Das klappt natürlich nicht, weil irgendwann nickst du nachts weg, wenn Spiele um 12 oder 3 Uhr sind. Das schafft man nicht. Aber auf jeden Fall bin ich sehr interessiert und voll dabei.
Du bist dabei, das ist hervorragend. Wo du nicht dabei warst, war, wenn wir jetzt mal in die Geschichte schauen, die erste Weltmeisterschaft von 1930. Wie gesagt, wir schauen heute auf Mannheimer Nationalspieler und man kann von vornherein sagen, 1930 war vermutlich keiner dabei, weil Deutschland nicht dabei war. Das Ganze hat ja in Uruguay stattgefunden und Deutschland ist da nicht hingegangen. Wie sah es aber 4 Jahre später aus? Da war das Ganze ja 1934 in Italien und durchaus in Reichweite.
Genau, also 1930 ist man nicht nach Uruguay gefahren aus deutscher Sicht, weil man mit dem Schiff eine sehr lange Reise hätte machen müssen und da war der Aufwand viel zu groß und auch die finanziellen Kosten einfach so groß, dass man abgesagt hat. Also man hätte tatsächlich an dem Turnier teilnehmen können. 1934 fand die WM in Italien statt, das war quasi vor den Toren, da konnte man gemütlich mit dem Zug oder mit dem Bus hinfahren und Deutschland hatte sich natürlich auch für diese WM qualifiziert und aus Mannheimer Sicht natürlich sehr erfreulich, weil im Kader der deutschen Fußball Nationalmannschaft, die von einem Mannheimer Trainer auch noch trainiert wurde, von Professor Dr. Otto Nerz, tatsächlich ein Waldhöfer Spieler stand, der sogar während dieser Weltmeisterschaft sein erstes Länderspiel gleich im ersten Gruppenspiel machen sollte, nämlich der Otto Siffling.
Genau, Otto Siffling ist ja mittlerweile wieder ein Begriff, dank verschiedener, ich sage jetzt mal, erinnerungspolitischer Arbeiten aus der Fanszene. Auch du hast da einen großen Beitrag dazu geleistet. Man findet sein Konterfei auf Stromkästen auf der Tribüne. Er ist wieder präsent, aber warum ist er präsent? Ein Einsatz 1934 reicht ja vermutlich nicht.
Das stimmt. Also er ist präsent, weil er zum einen in der dunklen Zeit deutscher Geschichte leider, muss man sagen, zwischen 1934 und 38, 38 Länderspiele für Deutschland gemacht hat und sagenumwobe 17 Tore in dieser Zeit geschossen hat. Und weil er als die Legende auch des SV Waldhof Mannheim gilt, er ist einfach bis heute auch für ganz Mannheim der erfolgreichste Nationalspieler, den die Stadt hervorgebracht hat. Keiner hat mehr Länderspiele als Otto Siffling gemacht seit dieser Zeit, bis heute. Und dadurch, dass es auch diese Otto-Siffling-Tribüne im Karl-Benz-Stadion gibt und wie du es schon gesagt hast, die Stromkästen und viele andere Graffiti, die auch Mannheimer Gebäude zieren, ist er einfach auch auf Aufklebern sehr präsent. Und das hat sich, glaube ich, in den Herzen und den Köpfen der Mannheimer Bevölkerung, aber auch der Fanszene zementiert. So ist es zu erklären. Auch Doppelpass hat sehr viel der Fanclub des SV Waldhof für ihn getan. Ein Katalog entwickelt, der ganz toll war, zu 100 Jahren Otto-Siffling bereits 2012. 12, große Ausstellung in der Alten Feuerwache. Also das hat alles auch dazu geführt, den Otto Siefling, den viele vielleicht schon vergessen hatten, wieder ins Bewusstsein der Mannheimer Fußballbevölkerung zu bringen.
Ja, und er war ja auch ein klasse Fußballer, muss man sagen. Ja. Er war nicht einfach Teil einer, wie Franz Beckenbauer gesagt hätte, Rumpelmannschaft, sondern er war Teil der legendären Breslauer Elf.
Genau, ein sehr eleganter Spieler und da sprichst du eigentlich seinen größten Erfolg an. Man spricht eigentlich von den 10 besten Länderspielen, die Deutschland gemacht hat seit 1908, seit es das erste Länderspiel gab, das offizielle vom DFB. Und da gehörte eben dieses legendäre Breslau-Spiel dazu. Es ereignete sich am 16. Mai 1937. Da wurde eben in Breslau damals noch zu Deutschland gehörend gegen Dänemark gespielt. Das Spiel konnte überraschend 8-0 gewonnen werden. Dänemark galt eigentlich als eine Mannschaft, die auf Augenhöhe der internationalen Fußballer stand und 8-0 zu gewinnen war da schon sehr ungewöhnlich und Siefling gelingt es in 32 Minuten 5 Tore hintereinander zu schießen und darunter einen Hattrick. Das hat eigentlich auch seinen Legendenstatus bundesweit und international zementiert.
Ja, ich glaube, das hat noch nicht mal Messi jetzt geschafft bisher bei der WM. Mal schauen, er hat noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen heute auf am 18.06., also sind noch einige Spiele vor uns. Mhm. Aber weiter der Blick in die Vergangenheit, du hast ja schon erwähnt, 1908, das erste Länderspiel Deutschlands gegen die Schweiz. Da war aber noch kein Mannheimer dabei.
Nein, aber es hat nicht lang gedauert, überraschenderweise. Also schon 1910 durfte der erste Mannheimer, eigentlich ein ganz erfolgreicher Leichtathlet, der aber natürlich in Fußballvereinen damals sehr beliebt war, weil schnelle Spieler natürlich gewollt waren, damals von der MFG Viktoria 1897, ein Vorgängerverein des VfR Mannheim, der ja erst 1911 durch eine Fusion entstanden ist. Und dieser Spieler, Wilhelm Trautmann, durfte 1910 das erste Länderspiel als Mannheimer Fußballer absolvieren.
Dabei ist es ja auch geblieben, ein Länderspiel. Und man muss sagen, damals wurden die Mannschaften ja eher nach Proporz, nach Bekanntheit von einem Sportgremium und nicht von Trainern zusammengestellt. Und damit komme ich zum nächsten Mannheimer Fußballer. Eigentlich, trotz Otto Siefling, heute noch der bekannteste Fußballer aus Mannheim. Vielleicht weniger wegen seiner fußballerischen Leistungen als Spieler auf dem Platz, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg als Trainer. Aber schauen wir auf seine Spielerkarriere. Ich spreche von Seppel Herberger.
Ja. Also da sprichst du aber auch trotzdem einen sehr guten Fußballer an, auch für seine Zeit. Er war stark umworben, er war mit Abstand auch zu seiner Zeit der beste Spieler des SV Waldhof Mannheim. Er brillierte natürlich neben seinem kongenialen Sturmduo Karl Höger und Willi Hutter, da hieß es der 3H-Sturm mit Herberger zusammen, die sogar große Vereine wie im 1. FC Nürnberg, der fast ungeschlagen war in dieser Zeit, oder Spielvereinigung Fürth Paroli geboten haben. Also Herberger war schon als Fußballer außergewöhnlich. Sein Erfolg 1954 bei der WM hat natürlich sein fußballerisches Können noch einmal überstrahlt, aber auch zu seiner Zeit galt er in Deutschland als einer der besten Stürmer. Also das muss man auf jeden Fall behaupten oder sagen können.
Dennoch hat er nur ganz wenige Länderspiele gemacht, erstaunlicherweise. Woran lag das?
Er hat 3 Länderspiele gemacht und 2 Tore geschossen und diese 2 Tore auch nur in einem dieser 3 Länderspiele. Das lag daran, dass er damals in die erste große deutsche Berufsspieleraffäre verwickelt war, 1921. Er sollte für 10.000 Reichsmark vom SV Waldhof zu Phoenix Mannheim wechseln. Da würde man sich heute wundern, Phoenix Mannheim, die spielen doch A-Klasse. Phoenix war damals auf Augenhöhe mit dem VfR Mannheim, dem Waldhof, in der höchsten deutschen Spielklasse, übrigens gemeinsam mit dem VfL Neckarau und dem MFC 08 Lindenhof. Diese 5 Vereine haben den Mannheimer Fußball in der sogenannten Odenwaldliga, die die höchste Liga für ihre Region war, dominiert. Und der Phoenix sah seine Fälle davonschwimmen und meinte, wir müssen jetzt einen herausragenden Spieler holen, um die Dominanz des VfR und die des Emporkömmlings Waldhof einzudämmen. Und da kam es eben zu diesem Kontakt zu Herberger und diesem verbotenen Geld, diese 10.000 Reichsmark. Der DFB hat dort ja Paragraphen entwickelt, dass er diesen Amateurstatus einfach aufrechterhalten wollte und er sah es halt mit Missgunst, dass hier unter der Hand Gelder verteilt werden, um quasi diesen Profifußball, der der langsam im Kommen war und aus England schon bekannt war, Einhalt zu gewähren. Und hat dann an Herberger quasi ein Exempel statuiert, indem er ihn lebenslang sperrte und verantwortlich des Phoenix und des Waldhof ebenso, die im Präsidium waren, um zu sagen, wir dulden das nicht und wir müssen da jetzt unbedingt eingreifen. Und da war Herberger natürlich eine ideale Person, weil er zu dieser Zeit als einer der herausragenden deutschen Stürmer galt und man hat gedacht, da könnte man der ganzen Geschichte Einhalt gewähren.
Das ist eine verrückte Welt, wenn man das mit heute vergleicht, wo Spieler hunderte Millionen kosten und wo mit Handgelder um sich geworfen wird. Also ich glaube, Herberger hätte heute einen ganz anderen Status. Aber glücklicherweise hat sich diese Sperre ja dann nicht auf seinen späteren beruflichen Werdegang erstreckt. Er ist ja dann 1936, glaube ich, oder 36 Reichstrainer geworden. Und als solcher hat er auch, ich sage jetzt mal, nicht ganz unumstritten während der NS-Zeit und auch während des Zweiten Weltkriegs agiert. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen, wie das Ganze zu sehen ist. Auf jeden Fall, er war auch nach dem Zweiten Weltkrieg Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und du hast erwähnt, das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft 1908 gegen die Schweiz und das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland lange als verfemt galt und auch nicht an großen sportlichen Wettbewerben teilnehmen durfte. Das geschah auch unter Herbergers Ägide und zwar 1950 wiederum gegen die Schweiz. Ich glaube, Stuttgart war der Austragungsort. Und da berief Herberger einen anderen Mannheimer.
Zu dieser Zeit hatten die beiden großen Vereine VfR und Waldhof offensichtlich nicht die Perspektivspieler, die für dieses Spiel wichtig waren. Eigentlich erstaunlich, weil zum Beispiel Rudolf de Lavigne erst 1949 deutscher Meister mit dem VfR geworden war. Aber im Fokus von Seppel Herberger stand tatsächlich ein Fritz Ballock, nachdem sogar eine Straße in Neckarau benannt ist oder ein Weg, er heißt Ballockweg. Und er spielte beim VfL Neckarau. Er hat sich nach dem Krieg dem VfL Neckarau angeschlossen. Er kam eigentlich aus dem Sudetenland, hat für Hertha BSC Berlin gespielt und hat dann aber freundschaftliche Kontakte nach Neckarau gepflegt und sich dann dort mit seiner Lebenspartnerin, eben die stammte scheinbar aus Mannheim, in Mannheim niedergelassen und eben beim VfL Neckarau gespielt.
Bei ihm ist es ja auch nur bei einem Länderspiel geblieben.
Ja, das hatte natürlich auch eine tragische Geschichte. Er spielte am 22.11. in Stuttgart, wie du es schon erwähnt hattest, vor über 90.000 Zuschauern bei schlechtem Wetter, dieses Länderspiel, das 1:0 auch gewonnen wurde. Wir werden im Archivum auch eine schöne Szene sehen, in der man Fritz Ballock auch nochmal mit Lebendbildern oder Bewegtbildern bewundern kann. Tragischerweise hat der VfL Neckarau im Spätjahr des Jahres 51 ein Punktspiel bei Bayern München gehabt und die ganze Mannschaft ist mit dem Zug zurückgereist und auf bis heute ungeklärte Weise ist Fritz Ballock aus dem Zug gefallen in Höhe Ulm bei Nersingen. Und zwar muss man dazu wissen, dass die Zugtüren damals noch nicht verriegelt waren, sondern die konnten während der Fahrt geöffnet werden, was man wahrscheinlich auch gemacht hat, um relativ schnell auch handeln zu können, vielleicht auch noch dem Zweiten Weltkrieg geschuldet. Jedenfalls hat sich wohl Ballock an eine dieser Türen gelehnt, so kann man sich das vorstellen, und dann muss er am späten Abend aus diesem Waggon, also aus diesem Zug gefallen sein. Man hat tatsächlich noch mitten in der Nacht seine Leiche in der Nähe von Nersingen an einem dieser Gräben gefunden und ja, man weiß nicht, warum das und wie das geschehen konnte.
Tragisches Schicksal, ja. Und möglicherweise wäre er ja auch einer der Helden von Bern geworden, bei der ja Sepp Herberger Bundestrainer war und die Mannschaft zusammengestellt hat.
Ja.
Es fällt ja auf, dass 1954 kein Mannheimer auf dem Spielfeld stand, obwohl wir zumindest ein paar Jahre vorher einen deutschen Meister aus Mannheim hatten.
Richtig. Also ich selber vermute, dass Herberger, der ja sowieso schon in der Kritik vieler Menschen stand, du hast es vorhin selbst erwähnt, überraschenderweise wurde er, obwohl er im Dritten Reich den Posten eines Reichstrainers besetzte, nach dem Zweiten Weltkrieg Bundestrainer, was sehr ungewöhnlich war, weil Menschen, die im Dritten Reich eine Aktivität oder ein Amt innehatten, in den wenigsten Fällen nochmal in das gleiche Amt gehoben wurden. Herberger war sehr clever, weil er 1947 schon an der Sporthochschule in Köln wieder Trainer ausgebildet hat, weil er ja einen Trainerschein zwangsläufig hatte. Und das hat ihm natürlich die Sympathien des der DFB-Oberen eingebracht. Und so hat man sich sehr zum Widerwillen diverser anderer Kandidaten 1950 für Herberger als Bundestrainer entschieden. Und er hat es ja eigentlich gerechtfertigt, indem er eben den Titel 54 geholt hat. Aber Herberger sah sich halt auch immer der Kritik konfrontiert, also ohne dass sie eigentlich von außen kam, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt die Mannheimer nominiere, dann wird man mir vorwerfen, ich als Mannheimer nehme extra die Mannheimer Fußballer in meinem Kader auf. Das hat ihm, glaube ich, schwer zu schaffen gemacht und deshalb hat er Abstand davon genommen, Mannheimer Spieler zu nominieren. Tatsächlich war es so, dass der großartige Paul Lipponer von Waldhof Mannheim im engeren Kreis für die Kandidaten der WM 54 stand. Er hat sich aber im Vorfeld dieser WM verletzt und wurde dann aus dem Kader gestrichen. Also tatsächlich wäre es möglich gewesen, dass Paul Lipponer, der im Zenit seiner Karriere stand, 54 zu diesem Kader gehört hätte können, so will ich es mal nennen.
Ja, stattdessen hat er ein halbes Dutzend oder mehrere Kaiserslauterer mitgenommen, was natürlich in der Mannheimer Seele vielleicht einen Stich versetzt. Aber ich glaube, wir sind ganz gut damit gefahren, weil der WM-Titel spricht für sich und da kann man ja auch dem Lauterer-Anteil dankbar sein und dem auch Respekt zollen.
Man darf es, glaube ich, auch nicht mit der heutigen Situation vergleichen, der Gegenwart. Damals war es so, allein schon von der Sprache her, das Kurpfälzisch-Pfälzische war sich sehr verwandt. Die Sympathie von Herberger zu seinem Ziehsohn Fritz Walter war da. Er stand auch auf Konstrukte, also auf Teams und auch als Teamplayer ist es gut, wenn er von einem Team mehrere Leute hat, die sich schon untereinander gut verstehen. Und so bestand der Block halt eben aus Spielern des ersten FC Kaiserslautern. Und da war man sich damals eher noch freundschaftlich verbunden, zumal Herberger nach dem Zweiten Weltkrieg direkt auch wohl einige Trainingseinheiten in Kaiserslautern absolviert haben soll, ohne dort offiziell als Trainer gewesen zu sein. Und es gab auch bis 1983 durchaus gute nachbarschaftliche Beziehungen in die Pfalz. Das darf man nicht vergessen.
Ich denke, damit hast du eine Jahreszahl angesprochen, zu der wir jetzt auch springen können. Wir überspringen mal 30 Jahre und schauen in die 1980er Jahre, in der sich Mannheim ja wieder in der ersten Liga wiederfindet, in der Mannheim von einer sehr starken Jugendarbeit profitiert und in der Mannheim ja auch wieder Nationalspieler hervorbringt. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut und zwar gibt es ein wunderbares Datum und das ist der 24. September 1986 und da debütieren an diesem Tag gleich zwei Waldhöfer Spieler mit ganz unterschiedlichen Karrieren.
Ich vermute, dass der eine, den du meinst, der Jürgen Kohler sein wird.
Genau.
Und beim zweiten bin ich mir nicht sicher, es kann sich aber nicht um Maurizio Gardino gelten.
Nein, es handelt sich um einen griechischen Nationalspieler, der allerdings nur ein Länderspiel dann absolviert, der aber heute noch hier in Mannheim präsent ist.
Genau, Dimitrios Tsionanis.
Genau, also wir haben zwei Nationalspieler, das spricht für die Schule Waldhof. Schauen wir uns, also Dimitrios Tsionanis ist heute noch eine Instanz in Mannheim.
Ja,
mit diesem einen Länderspiel. Aber Jürgen Kohler macht eine Weltkarriere.
Das stimmt, er macht über 100 Länderspiele. Er wird Weltmeister 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft. Und man kann ihn schon als herausragende Persönlichkeit international sehen. Spielt bei Juventus Turin, Bayern München, bei großen Vereinen. Und ja, bin ich bei dir durchaus. Ja, also natürlich immer, man muss ja sehen, die Präsentation der Nationalspieler bezieht sich ja nicht nur auf die Geburtstage oder die Geburtsorte Mannheim, sondern dass die Spieler auch in Mannheim gespielt haben müssen bei Mannheimer Vereinen, denn Kohler selbst stammt ja aus Lambsheim in der Pfalz, aber hat halt eben sehr lange für den SV Waldhof erfolgreich gespielt und dadurch ist er natürlich Mannheim sehr lange und auch bis heute noch sehr verbunden.
Er lernt das Fußballspielen hauptsächlich dann in seinen frühen Jahren, debütiert ja bereits mit 18 oder 19, also sehr, sehr jung.
Ja.
Und er wechselt dann zu höherwertigen Clubs. Aber als du vorhin gesagt hast, dass Otto Siefling der erfolgreichste Mannheimer Nationalspieler ist, da habe ich natürlich an Jürgen Kohler gedacht. Aber Kohler macht, glaube ich, nur eine Handvoll Länderspiele, als er noch das Waldhof-Trikot trägt.
Genau,
das
vier.
Ist die Erklärung.
Das ist die Erklärung. Für Mannheim eben vier, als Spieler des SV Waldhof, bevor er nach Köln, glaube ich, wechselt.
Genau.
Also also deshalb. Und die reinen Mannheim oder die wirklichen Mannheim geborenen Spieler, also da haben wir halt dann eben Otto Siefling auf dem ersten Platz mit 38 Länderspielen. Das muss man differenzieren.
Genau, du hast einen anderen Nationalspieler erwähnt, der, wenn man so derzeit in die Mediathek des ZDF schaut, und zwar zu der Dokumentation, der fantastischen Dokumentation über die WM 1994, der da eine große Rolle als Zeitzeuge spielt. Maurizio Gaudino, was war das für ein Spieler?
Auch ein sehr großes Talent, er stammt aus Rheinau, Mannheim-Rheinau, und ist von der TSG damals zu uns gewechselt, schon im B-Jugendalter, hat dort gespielt. Auch unfassbare Fähigkeiten, also jetzt auf einer anderen Position, wie es Jürgen Kohler war als Innenverteidiger, also Vorstopper, hat man noch gesagt. Er war ein Mittelfeldspieler mit der 10, der natürlich als Spielmacher war, der technisch brillant war, der Pässe schlagen konnte, der auch Freistöße schießen konnte, also so eher in der Spielmacherposition, wie man sie sich bei Siffling vorstellen kann. Großes Talent, nicht umsonst dann auch über Frankfurt, also eigentlich über Stuttgart, VfB Stuttgart, mit Fritz Walter damals gewechselt. Große Karriere gemacht, hat auch in Mexiko gespielt, weil wir es jetzt von der WM haben, bei einem mexikanischen Club, also ist viel in der Welt rumgekommen. Ja, eleganter, technisch beschlagener Fußballer, ja, und hat auch eine nette Anekdote mit Kohler zusammen. Er ist bis heute der jüngste Spieler der Fußball-Bundesliga, der eine gelbe Karte bekommen hat mit 17 Jahren. Und zwar lag es daran, dass sein damaliger Trainer Klaus Schlappner vor einem Spiel gesagt hat, er möge sich seine Löwenmähne, die er hatte, er hat immer so mit langen Haaren gespielt, doch mal endlich schneiden lassen, und hatte dann tatsächlich bei diesem Spiel die gleiche Frisur wie Jürgen Kohler. Und Kohler hatte die Nummer 6, und er hatte die Nummer 9. Und bei einem Foulspiel in der Anfangsphase, bei einem Spiel in Braunschweig, hat der Schiedsrichter die Nummer verwechselt und hat dem Gaudino anstatt dem Kohler die gelbe Karte gegeben, weil er eben die Nummern statt die 9 mit der 6 verwechselt hatte. Und so kam Gaudino als jüngster Spieler zur gelben Karte. Und das ist einer von 8 Bundesliga-Rekorden, die der Waldhof heute noch nach über 40 Jahren hält.
Ja, und wahrscheinlich war Klaus Schlappner damit ganz zufrieden, weil Kohler dann noch mal zulangen konnte.
Genau, das war ihm, glaube ich, sehr recht.
Ja. Und der Gaudino ist ja eigentlich ein untypischer Nationalspieler für Waldhof, weil ein sehr kreativer Mittelfeldspieler. Die Mannheimer sind ja hauptsächlich bekannt dafür, gut verteidigen zu können. Und da kommen wir zu einer anderen Weltmeisterschaft, 1998. Da gab es ja eine Mannheimer Abwehr. Ja. Auch wenn es weh tut, müssen wir jetzt drüber reden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du sprichst jetzt ja wirklich, eine schwierige Angelegenheit an. Ich weiß nicht, ob du auch das Gleiche denkst wie ich mit Davor Suka.
Genau.
Aber es gab eine Mannheimer Verteidigerlegende, Christian Wörns, auf den sprichst du wohl an. Der hat dann bei dieser, im Nachhinein verkorksten WM, kann man so sagen, man scheidet gegen Kroatien aus, in der Nationalmannschaft in Deutschland gespielt, war Stammspieler, ich glaube zu der Zeit bei Borussia Dortmund. Auch ein knüppelharter Verteidiger, das stimmt, aber die Mannheimer Abwehrschule war einfach bekannt, mit Schlindwein noch dabei, Paul Steiner, WM-Mitglied übrigens auch 1990 noch, der dann auch früh schon vom Waldhof nach Köln damals gewechselt war. Also die Mannheimer mit Dimi Tsionanis natürlich hatten eine sehr kompakte Abwehr, vor denen es den Gegnern gekraust hat, das stimmt. Da gehört Wörns dazu.
Genau, und auch wenn man heute Podcasts hört oder in Zeitungen schaut, wenn Beton angerührt wird, fällt häufig das Wort SV Waldhof. Und wir hatten in der Tat 1998 im Viertelfinale beim Spiel gegen Kroatien eine Mannheimer Verteidigung aus Kohler und Wörns. Und ich habe es natürlich damals gesehen, dieses Spiel, und war empört. Und als ich mir es jetzt nochmal angeschaut habe, würde ich immer noch sagen, es war keine berechtigte rote Karte, weil der Kohler auf der gleichen Höhe war. Also insofern, die Emotion, der sich nochmal ein bisschen pushen will, der guckt sich das Ganze an. Also ein bisschen ein tragisches Ende. Der Wörns ist auch so ein bisschen fast ein unvollendeter Nationalspieler.
Stimmt. Flog ein bisschen unterm Radar und wird seiner Karriere nicht gerecht, gebe ich dir recht. Er war einfach schon ein sehr stabiler, zuverlässiger, guter Manndecker und sicher nicht mit der großen technischen Versiertheit beschlagen, wie es ein Gaudino war. Aber ich gebe dir recht, es wird seiner Karriere nicht gerecht.
Ja, und es ist natürlich immer schlimm, wenn ein Spieler mit so einer Aktion in Verbindung gebracht wird, hauptsächlich. Also deswegen erinnern wir auch an die deutsche Meisterschaft, ich glaube 2002 mit Borussia Dortmund, da müsste er dabei gewesen sein.
Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber es wäre möglich. Auf jeden Fall ist er deutscher Meister geworden, ja.
Genau. Ja, also die Waldhof-Abwehrschule, die endet ja fast mit Wörns. Wir haben dann noch den Hanno Balic, der es auf ein Länderspiel bringt. Aber wenn wir jetzt mal ins 21. Jahrhundert gehen, da fallen mir jetzt nicht so viele erfolgreiche Mannheimer Fußballer ein bei der deutschen Nationalmannschaft, aber es gibt einen herausragenden Kicker bei der Türkei aus Mannheim.
Richtig. Also das geht quasi auch mit der Zeit einher. Also es liegt zum einen natürlich, Balic selber wechselt als junger Spieler 2001 schon zu Bayer Leverkusen vom Waldhof aus. Also der war finanziell nicht zu halten. Der Verein schlittert ja dann in die Inflation, hätte ich fast gesagt.
Insolvenz.
In die Insolvenz und verschwindet 2003. Und dann kommt aber Ümit Davala, der beim VfR Mannheim groß wird, 2002 bei der Weltmeisterschaft und auch kurz davor, glaube ich, zu nachher über 60 Länderspielen für die Türkei. Ümit Davala, in Mannheim geboren, richtig.
Genau, in Mannheim geboren, in einer GBG-Wohnung aufgewachsen. Das wissen wir, weil wir gerade das Jubiläum der GBG feiern und nach prominenten Mietern Ausschau gehalten haben. Da ist er uns in die Fänge gegangen und er springt ja direkt von Mannheimer Vereinen in die Türkei, landet dort bei Galatasaray und dann nach Italien, bei AC Milan, bei Inter Milan und er ist dann auch noch Teil der Meistermannschaft von Werder Bremen. Also 2004 ein ausgesprochen erfolgreicher Fußball. Mir ist er hauptsächlich in Erinnerung mit seiner verrückten Frisur.
Genau, er hatte so eine Irokesenfrisur bei der WM 2002, daran erinnere ich mich auch. Ja, aber auch großartiger Fußballer auf jeden Fall. Ist ähnlich wie Wörns für mich dann aber trotzdem unter dem Radar geflogen. Viele Mannheimer hören das, glaube ich, heute das erste Mal, dass auch Ümit Davala ein Vertreter dieser Stadt ist und hier aufgewachsen ist. GBG-Wohnung passt ja wunderbar. Ja, das ist richtig.
Es ist eine spannende Biografie insofern, weil 2002, das war das erfolgreichste Jahr der türkischen Nationalmannschaft. Die sind jetzt 24 Jahre nicht dabei gewesen. Mal schauen, wie das dieses Jahr ausgeht, aber die Latte liegt hoch.
Das stimmt.
Ümit Davala. Muss man mal schauen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, aber man würde es auch der aktuellen Nationalmannschaft gönnen, der türkischen, weil ja auch dort ein Mannheimer präsent ist.
Genau, und da kommen wir jetzt in die Gegenwart. Und das ist die ideale Vorlage. Wen haben wir denn da?
Da haben wir den Hakan Çalhanoğlu, der tatsächlich beim Waldhof auch groß geworden ist als Spieler. Und er geht auch schon in jungen Jahren, macht also kein Punktspiel für die erste Mannschaft des Vereins, in jungen Jahren schon zum KSC, durchläuft dort die Jugendabteilung, wechselt zum HSV und zu Leverkusen, wo er jeweils glänzende Visitenkarten hinterlässt und wird türkischer Nationalspieler, ist heute sogar Kapitän dieser Mannschaft, aktuell auch bei dieser Weltmeisterschaft. Und ich meine, er kommt auf über 100 Länderspiele mittlerweile. Also er ist die Gestalt, 32 Jahre alt. Wie gesagt, auch spannend, dass er von AC Milan zu Inter Milan, also internationale Mailand, wechselt. In der Stadt einen Wechsel vollzieht. Er ist auch mutig, so sage ich es mal. Aber ein großartiger Stratege auf dem Fußballplatz. Jeder kann sich ja aktuell auch davon ein Bild machen. Die unglückliche Niederlage, die du jetzt schon angesprochen hast mit dem Einstieg der WM im ersten Spiel. Ich glaube, da wird noch was kommen von der Türkei.
Da
ist Potenzial da. Aber richtig, er ist ein Vertreter aus der Stadt, hier geboren und beim Waldhof groß geworden.
Mit einem Riesenschuss, muss man ja auch sagen.
Das stimmt.
Also da gibt es Bilder von, ich glaube, damals war er noch im HSV-Trikot, Freistöße aus 35 Metern, wo normalerweise keiner draufhaut. Und er bekommt dann trotzdem so viel Kraft, Wucht und Präzision dahinter, dass man staunend dasteht.
Richtig. Also auch, wie man so eine Technik haben kann, also eine Fußhaltung, um den Bällen dann den nötigen Drive oder Effet zu geben, wie man sagt, unglaublich, die sind zum Teil wirklich unhaltbar.
Aber es gibt ja auch noch weitere WM-Spieler aus Mannheim und da können wir jetzt mal ins deutsche Mannschaftsquartier schauen.
Wir haben interessanterweise drei Vertreter für diese Fußballweltmeisterschaft aus Mannheim. Das finde ich schon sehr beachtlich. Den Hakan haben wir angesprochen. Und die anderen zwei, also der erste ist tatsächlich mein Nachbar in Neckarau. Er wohnt genau gegenüber von mir, also seine Eltern. Es ist Pascal Groß, der dem Kader der deutschen Mannschaft angehört, noch zu keinem Einsatz kam. Aber ich bin mir sicher, eine WM ist lang, hoffentlich auch für unsere Nationalmannschaft. Und da könnte er durchaus noch eine Rolle spielen und eingesetzt werden. Kommt aktuell auf 18 Länderspiele und einem Tor. Ich hoffe, dass es noch ausbaubar ist. Gut, der Mann ist jetzt auch im Zenit seines Fußballalters. Er ist 34 Jahre alt. Ich denke, es wird sein letztes großes Turnier sein. Er spielt bei Brighton & Hove in der englischen Premier League. Und da war er auch schon mal, fühlt sich dort besonders wohl. Das hat auch dazu geführt, dass er noch in den Kader gesprungen ist, weil er bei Borussia Dortmund dann zum Schluss doch nur noch auf der Bank saß. Deshalb war das der richtige Schritt für ihn.
Ist eine erst interessante Karriere. Also er ist ein Spätstarter und ist in den unteren oder weniger bedeutenden Verein. Ingolstadt fällt mir da ein.
Aber die waren ja auch mal ein Jahr in der Bundesliga mit ihm.
Und dann geht er nach England und startet dermaßen durch.
Hätte man nicht erwartet, das stimmt.
Bemerkenswert.
Es ist einerseits bemerkenswert, andererseits, wenn man ihn kennt, es ist ein sehr akribischer, ein sehr ehrgeiziger Spieler mit wirklich tollen Fähigkeiten. Also deshalb hat ihn auch Nagelsmann ins Nationalteam geholt, weil er auch sehr strategisch denkt und das auch in der Mannschaft gut vermitteln kann. Er weiß schon quasi den zweiten Schritt vor dem ersten, wo Bälle landen müssen, wo er auch hinlaufen muss. Er ist also vom Stellungsspiel auch ausgezeichnet. Also ich glaube, ein sehr wertvoller Spieler für das Team. Und deshalb überrascht es mich nicht. Und er bringt auch die nötige Härte mit, die er für die englische Premier League braucht. Und das alles zusammen macht ihn zu einem kompakten Spieler, der eben sehr wertvoll ist.
Das werden wir hoffentlich im Laufe des Turniers noch merken. Ja. Und gerade mit Blick auf 94, die erste WM in den USA, die ist ja auch gescheitert, weil die Mannschaft voller Diven war. Da haben solche Spieler wie Pascal Groß gefehlt, die auch für Ausgleich gesorgt haben und die integrativ sind und trotzdem Leistung bringen.
Die wären wichtig gewesen damals, ja. Die vor allen Dingen auch ruhig sind und die nicht irgendwelche Lautsprecher sind, weil sie halt alle halt zu dominant oder meinen, sie wären wichtig. Wir wollen noch über den dritten sprechen, der in Frankenthal in Ludwigshafen geboren wurde. Es ist Nadiem Amiri, auch in dem Team. Übrigens auch ein wertvoller Spieler, den ich auch glaube, dass er, auch wenn er momentan in der zweiten Reihe steht, noch einiges bewirken kann für diese Nationalmannschaft, hoffentlich noch während der WM. Von seinen Qualitäten bin ich auch überzeugt. Bei ihm ist es ähnlich wie bei Çalhanoğlu, vielleicht in einem etwas kleineren Rahmen, ein ausgezeichneter Standardspieler, also schießt auch hervorragende Freistöße, trifft auch oft aus der Distanz und verfügt auch über die nötigen technischen Fähigkeiten. Also der Mann hat noch Perspektive, sage ich mal, weil er noch nicht ganz so alt ist wie Pascal Groß. Gibt es auch eine lustige Anekdote, als der damals beim Waldhof war, muss man vorausschicken, er hatte beim ersten FC Kaiserslautern gespielt, da kommen wir wieder zu unserem Lieblingsverein. Die haben ihn nicht für gut genug befunden und so ist er als 12-Jähriger zum SV Waldhof und hat dort ein Probetraining gemacht. Und nach dem Training, das hat mir der langjährige Mannschaftsbetreuer Charlie Holzmann erzählt, Walter Charlie Holzmann, 50 Jahre, sehr akribischer Arbeiter beim Waldhof, hat die Mannschaft damals betreut. Und nach dem Training kam Amiri zu ihm und sagt, Trainer, darf ich das nächste Mal wiederkommen? Und dann sagt Charlie Holzmann zu ihm, ja, aber nicht mit dem Trikot. Deshalb.
Das ist wunderbar.
Fand ich auch. Und so hat er seine Karriere beim Waldhof genommen, war dann 2 Jahre beim Verein und hat dann den nächsten Schritt nach Hoffenheim gewagt und ist über diese Schiene dann auch in die Bundesliga eingestiegen.
Ja, also bei aller Kritik an der WM vielleicht die Aussicht, dass 3 Mannheimer mitspielen, das versöhnt ja ein bisschen. Ja. Und wir sind ja alle, wenn wir Fußball schauen, ich sage immer, dann schaltet es Großhirn ja doch ab und dann sind wir die kleinen Jungs, die gerne dem Ball nachgehen, trotz aller Kritik an dem großen Ganzen. Was ist deine Prognose? Wir sind jetzt nach einer Woche WM, wissen wir noch nicht so genau, wie es aussieht. Aber was glaubst du, wer wird Weltmeister, wie weit kommen die Deutschen?
Boah, das ist eine schwere Aussage. Also ich habe die Argentinier schon sehr auf dem Papier. Also nicht nur wegen Messi oder eigentlich gar nicht wegen Messi, sondern wegen dem Gesamtpaket. Also das ist eine so dermaßen stabile Truppe, dass ich die auf jeden Fall in die engere Auswahl meiner WM-Kandidaten nehmen würde. Aber wie du schon sagst, es ist die Vorrunde jetzt gerade zu Ende gespielt. Das erste Spiel der Vorrunde. Man hat jede Mannschaft jetzt einmal gesehen. Sich da einen Eindruck zu machen, ist schon mutig. Aber ich halte zum Beispiel sehr viel von einer Mannschaft, die gar niemand auf dem Schirm hat. Das ist Marokko. Wie die Brasilianer bespielt haben in dem Spiel und zum Teil dominiert haben, sehr beeindruckend und das bei der Qualität der Brasilianer. Ich könnte mir vorstellen, dass Marokko sehr weit kommt. Man darf nicht vergessen, sie sind immerhin WM-Dritter der letzten Weltmeisterschaft gewesen. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Von daher würde ich Frankreich vielleicht auch noch dazu zählen und die Spanier noch nicht abwerten oder nicht abschreiben, weil sie jetzt mal gegen Kap Verde 0-0 gespielt haben. Mhm. Da ist, glaube ich, noch was drin.
Und was denkst du über Deutschland?
Ich glaube, bei Deutschland ist der Prozess so, dass sie es schaffen können, wenn sie wirklich als Team stabil bleiben. Weil ich glaube, von der Qualität her gibt es bessere Mannschaften. Da würde ich selbst die Engländer momentan von der Wucht noch über unsere stellen. Die Abwehr überzeugt mich noch nicht. Da denke ich, da würde ein Rüdiger uns gut tun auf Dauer in der Abwehr. Natürlich bin ich auch leider ein Kritiker von Sané auf dem rechten Außen. Ich bedauere sehr, dass Lennart Kahl nicht dabei sein kann. Er hätte wahrscheinlich viel Wind auf die Seite gebracht. Vielleicht steigert sich Sané auch noch. Aber wenn man von diversen Ausfällen spricht, wird das nicht ausreichen, man braucht 11 wirklich gute Leute, um bis zum Schluss durchzuziehen. Der Kader ist breit genug. Leveling könnte zum Beispiel auch ein Kandidat sein. Abwarten. Deutschland war immer eine Turniermannschaft, hat sich gesteigert. Gut, bei 7-1 fragt man sich, muss man sich noch steigern? Gut, man kennt den Gegner. Ist möglich, aber ist nicht auf meiner oberen Prioritätenliste, sage ich mal so. Aber es wäre natürlich möglich und würde mich natürlich freuen, wenn wir es bis dahin schaffen. Aber es ist eine Steigerung nötig.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch. Also mein Favorit ist ja Frankreich. Eigentlich auf die stoßen die Deutschen möglicherweise im Achtelfinale. Aber ich habe einen Traum. Ich fahre Anfang Juli nach England und würde dort gern mit dem deutschen Trikot in einem Pub das Endspiel Deutschland gegen England sehen. Also, und das,
großartig.
Das fände ich klasse. Und ja. Ja, wir werden das sehen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Möglichkeit, je nachdem wann sie es hören, vielleicht sind sie viel, viel schlauer als wir in 5 Wochen und denken, was reden die beiden zumindest über die jetzige WM für Stuss. Es war ja ganz klar, dass es Österreich wird oder sowas.
Zum Beispiel.
Aber sehen Sie es uns nach. Wir sind, wie gesagt, in der 2. Woche. Für die Zukunft nehmen wir keine Gewähr, aber für die Vergangenheit. Und wenn Sie noch mehr darüber erfahren möchten, am 8. Juli ist im Archivum ein Vortrag mit Martin Willig viel ausführlicher über Mannheimer Nationalspieler und auch Nationalspielerinnen. Auch das haben wir jetzt heute unterschlagen. Und falls Sie diesen Vortrag verpasst haben, er wird online dauerhaft auf der Webseite des Archivum bereitstehen. Wie auch dieser Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Dir, lieber Martin, vielen Dank.
Danke, dass ich dabei
sein durfte. Wir werden uns wiedersehen. Mal schauen. Wenn wir schlauer sind, wer Weltmeister geworden
ist. Da bin ich auch gespannt. Vielen Dank.
Sie hörten Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.